Herzlich willkommen jetzt auch von meiner Seite zum zweiten Teil zum Thema Leben in Warteschleife. Das Thema beschäftigt mich halt so, weil es ein Gegensatz ist zu dem, wie Kinder, wie wir es eben gehört haben, wie hoffnungsvoll und natürlich sie beten. Unter diesem Titel Leben in der Warteschleife steckt die Diskrepanz zwischen Gottes Zusagen, unseren Gebeten, bittet und es wird euch gegeben werden. Aber das Einzige, was mir gegeben wird, ist dann die Fernbedienung, aber nicht um das, was ich bete. Und ich rede jetzt nicht von den kleinen Bitten, sondern auch den ganz großen Bitten, die uns an die Existenz nageln. Sei es um Partnerschaft, sei es um Heilungen, sei es um Wiederherstellungen, sei es um Familien hier in der Gemeinde. Wir beten und beten und wir leben in der Wartezeit. Wir warten auf eine neue Welt und sind so gerne noch verhaftet in dieser Welt. Und das ist eine Warteschleife, in der wir uns befinden. Und darüber werden wir heute weiter nachdenken. Warteschleife, davon das Bild mit dem Handy. Kennt ihr Telekom? Wart ihr schon mal in der Warteschleife von Telekom? Also ich bin ein Dauergast gewesen. Warum? Es wurde ein Schaden verursacht von einer Fremdfirma der Telekom und unser Wohnzimmer war ein wenig unter Wasser gesetzt. Ich rufe also bei der Telekom an. Ich habe immer meine Uhr beilaufen und sehe es. Nach 5 Minuten kommt endlich eine freundliche Stimme. Diese freundliche Stimme möchte mir irgendwas sagen, ja, haben Sie keine Verbindung, was stimmt nicht? Ich sage, nein, nein, ich habe einen Wasserschaden. Wie bitte? Kann doch nicht sein, sind Sie nicht online? Ich sage, darum rufe ich jetzt nicht an, ich habe einen Wasserschaden. Dafür bin ich nicht zuständig, ich vermittle Sie. Und man ist wieder in der Warteschleife. Und nach der 5. Person, die ich erreicht habe in der Warteschleife, wusste ich, meinen Fall gibt es bei der Telekom nicht. Also habe ich den Online-Weg gewählt, aufgelegt. Dann ruft mich Telekom an, noch eine kleine Ergänzung. Und ich dachte, jetzt kommt endlich was. Und dann ist eine ganz andere Person dran, die mir ein Handy verkaufen möchte. Also das Leben in einer Warteschleife kann sehr, sehr anstrengend sein. Ein anderes Beispiel. Es ist mir schon 3-mal passiert auf dem Weg von Lampertheim nach Neuhofen, dass direkt vor meiner Nase 4 Ampeln direkt auf Rot schalten. Wow! In dem Moment nehme ich das sehr persönlich. Und ein Verschwörungsgedanke, da ist jemand gegen mich, macht sich in mir breit und ich bin ziemlich ärgerlich auf diese ganze Situation. Eine Situation, die vielleicht manch einer von euch auch erlebt hat. Da sitzt du am Bahnhof und du erwartest von unserer deutschen Bundesbahn Pünktlichkeit. Und du erwartest vergeblich. Und dann erklingt in dir vielleicht folgendes Lied. Es liegt Kraft im Warten auf dem Zug. Im Warten auf dem Zug. Im Warten auf den Zug. Ja, es liegt Kraft. Ja, von wegen es liegt Kraft im Warten auf den Zug. Alles andere liegt dann blank auf der Seele. Sagt, ey, ich habe einen Folgetermin, ich muss doch jetzt den Flug noch bekommen und der Zug fährt nicht rechtzeitig. Also ist ein Blödsinn. All die Kräfte der Geduld, des Friedens und des Geistes Gottes nehmen ein Fersengeld in meinem Inneren. Übrig bleibt nur dieser Ärger und die Enttäuschung, dass es wieder einmal nicht geklappt hat und sich es bestätigt hat, was so hoch und heilig versprochen wird. Wir sind es nicht gewohnt zu warten. Immer und überall wird uns signalisiert, dass Warten unzumutbar ist. Alles muss schnell gehen und bitteschön sofort. Keiner hat Zeit. Genuss bitte sofort. Und so lautet einer der Werte in unserer Gesellschaft. Okay, da finde ich auf einem Beipackzettel dieses Wertes folgenden Satz von dem Jugendpastor Anthony Weil. Gott kann nicht die Quelle meiner Kraft sein, wenn diese Welt die Quelle meiner Werte ist. Was habe ich eben noch mal gesagt? Ein Wert in unserer Gesellschaft ist alles sofort. Wie selbstverständlich. Deswegen noch einmal dieses Zitat: Gott kann nicht die Quelle meiner Kraft sein, wenn diese Welt die Quelle meiner Werte ist. Und schon habe ich mich ertappt mit meinem Ärger. Anstatt Kraft Gottes zu erleben, erlebe ich Ärger. Ärger, der mir Kraft raubt. Also habe ich offensichtlich einen falschen Wert in mir verinnerlicht. Darüber möchte ich nachdenken. Wir erwarten, erleben wir oft als eine Ohnmachtserfahrung. Da haben wir eben nichts mehr im Griff. Wir müssen einfach es aushalten. Warten als Welt bedeutet doch im Grunde in unserer Gesellschaft, es funktioniert nicht. Warten ist anstrengend, nervig, raubt Kraft und Freude. Und das verleitet mich wieder zu einem nächsten Statement. Ich ernenne Warten als das Unwort 2026. Setzen wir lieber sofort rein. Immer für mich da. Also Warten ist doch eine Art Störfaktor geworden. Wir leben nach der Devise gleich, sofort. Und so eine Haltung übertragen wir doch eins zu eins auch auf Gott. Er soll pronti, dalli, dalli handeln. Er ist doch unser Wünsch dir was, Gott. Und so lieben wir ihn. Aber wie sagt ihr zu Eingangs? Unsere Realität ist oft eine andere. Gott kann ganz schön lange auf sich warten lassen. Ganz schön lange. Also wieder einmal herzlich willkommen zum heutigen Thema. Leben in der Warteschleife braucht nämlich eines: Ermutigung. Wir brauchen einen Zuspruch. Wir brauchen ein Herz, das erfüllt ist mit Liebe, Freude, Frieden und Vertrauen. Das verstehe ich unter Ermutigung. Wobei, so mal ganz ehrlich nachgedacht, wenn wir die Bibel einigermaßen kennen, entdecken wir, sie ist voller Warteschleife. Es scheint da völlig normal zu sein. Da habe ich zum Beispiel Abraham genommen, über den werden wir heute noch ein bisschen mehr nachdenken. Im Alter von 75 Jahren erhält er eine großartige Zusage von Gott, die sich aber in einem Punkt erst mit 99 Jahren tatsächlich erfüllt. Also 24 Jahre warten auf die Erfüllung dieser Verheißung. Mose hat einen 40-Jahres-Rhythmus, wo er erlernt, in Gott Jesus oder in Gott selber mehr Vertrauen zu wagen und das, was Gott ihm zutraut an Berufung, auch tatsächlich zu leben. Israel darf eine Gefangenschaft von 70 Jahren aushalten. Also mal auf unsere Zeit übertragen, 70 Jahre Russland, Ukraine und dann erst gibt es den Frieden. Israel, Hamas, erst dann gibt es den Frieden. 70 Jahre, das erleben wir nicht mehr. Was heißt das im Klartext? Und zusätzlich finden wir viele direkte Bibelstellen in den Psalmen, in den Propheten, im Neuen Testament, bei den Predigten von Jesus, wo wir aufgefordert werden, seid geduldig, wartet. Da wird oftmals der Begriff in dem Psalm von Harren gebraucht, mit Hoffnung fokussiert darauf warten, dass Gott es erfüllt. Nicht klein beigeben, immer wieder wie Kinder sagen, aber Gott, du hast doch gesagt. Und ich bitte heute, bitte vergiss dein Versprechen nicht. Ich halte daran fest. Ich habe euch mal ein paar dieser Bibelstellen mitgebracht. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Also es lohnt sich. Geduld habt ihr nötig, auf dass er den Willen Gottes tut, also in dieser Warteschleife, auf dass er den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Hebräer 10, die Verse 6, 35 und 36. Wir sollen geduldig sein, warten und den Willen Gottes in der Warteschleife tun. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das war diese Predigtreihe zu 2. Petrusbrief 3, Vers 13, steht diese finale Verheißung. Wir warten auf diese neue Welt. Sie ist aber noch nicht da. Offenbarung 22, 7, eines der letzten Bibelverse in der Bibel. Und siehe, da spricht Jesus Christus mal selber. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weisung dieses Buches bewahrt. Also wir sollen weiterhin vertrauensvoll mit Christus unterwegs sein, auch wenn er sagt, ich komme bald und er immer noch nicht da ist. Und das stimmt ja nicht ganz. Er ist ja durch seinen Heiligen Geist bei uns. Und wir haben den Gottesdienst gestartet mit der Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Hey, ist das wahr in deinem Leben, dass Christus alles neu gemacht hat, oder hat das alte oder veralte Verhaltensmuster nicht immer wieder die Macht und die Kraft, sich in deinem Herzen und deinen Gedanken festzupflanzen? Versteht ihr? Wir dürfen lernen. Warteschleifen scheinen normal zu sein. Aber weil sie uns nerven, weil sie Kraft kosten, weil es anstrengend ist, brauchen wir immer wieder Ermutigung, dass die Zusagen Gottes nicht unterm Tisch fallen, dass er ein Worteinhalter wird, auch für dich und für mich. Also brauchen wir diesen liebevollen, sanften Anstupser, uns nicht hängen zu lassen, um uns neu zu entscheiden, vertrauensvoll und zuversichtlich mit Gott weiter zu leben, auch wenn unsere Gebete, die wir für sehr dringlich und für sehr wichtig halten, noch nicht im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt sind. Wir benötigen Ermutigung. Er, unser Gott, schenke uns Mut. Und jetzt wenden wir uns mal dem ersten Buch Mose zu, Kapitel 17. Genesis wird dieses Buch manchmal auch genannt. 13 Jahre Schweigen. Sie hatten sich nichts mehr zu sagen. Sie lebten in verschiedenen Welten. 13 Jahre, kein erneutes Reden Gottes, keine Vision, keine Erscheinung, kein Traum, nur Schweigen. Als Abraham 85 Jahre alt war, reichte es Sarai. Diese Warteschleife wurde für sie unerträglich. Ihre Geduld war erschöpft. Sie hatte die Nase, salopp gesagt, gestrichen voll und wollte nicht länger auf den verheißenen Nachwuchs warten. Deshalb ergriff sie die Initiative. Eine Entscheidung muss her. Das kulturelle Stigma, der Fluch von Kinderlosigkeit, lastete zu schwer auf sie. Die Werte der Gesellschaft prägen uns, wenn das unsere Werte sind, verhindern uns den Zugang zu der Kraft Gottes. Sarai litt unter der kulturellen Regel, Kinderlosigkeit ist ein Fluch, ist vielleicht sogar eine Strafe Gottes. Da ploppte eben wieder hoch, dieser Satz. Wir brauchen die Ermutigung, aber wenn in dieser Welt unsere Gesellschaft, unsere Kultur die Quelle meiner Werte ist, verlieren wir oft den Kontakt zu Jesus Christus. Also Sarai trifft die Entscheidung. Was soll's? Nimm dir Hagar als meine Leihmutter. Und da es hier um Partnerschaft geht, um Ehebeziehung, ist es kein Wunder, dass es schlicht um des Liebens Friedens willen lautet und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Den Stress wollte er sich jetzt nicht länger geben. Sarais Wahl fiel auf ihre Sklavin Hagar. Diese hatte keine Wahl dazu. Sie musste gehorchen. Sie war eine Sklavin. Sie wurde zum Ersatz für Gott. Wieso? Warum? Weil Gottes Verheißung in dem Herzen von Sarai keinen Widerklang mehr hatte. Da war etwas Missklang reingekommen. Missstimmung. Aber jetzt durch Hagar bekam sie eine neue Hoffnung, neues Vertrauen. Und Ismael erblickte das Licht der Welt, 1. Mose 16. Und erst jetzt, nach dieser Situation, begegnet Gott wieder erneut dem Abraham. Warum hat er nicht vorher geredet? Warum hat er nicht der Sarai etwas mitgegeben? Warum hat er das alles kommen lassen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, er hat auch den Ismael gesegnet. Ohne Wenn und Aber. Aber jetzt begegnet der Abraham neu. Und er stellt sie zum ersten Mal mit einem Namen vor, der hier zum ersten Mal auftaucht in 1. Mose 17. Ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige. Das ist mein Name. Und in diesem Namen steckt extrem viel Ermutigung drin. Aber ich möchte uns das zumuten, dass wir es warten. Machen wir nochmal einen Ausflug in die Zeit von Abraham. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, war das für Abraham tatsächlich eine lange Wartezeit, diese 24 Jahre? Oder übertragen wir unsere Wertigkeit von sofort und gleich einfach in sein Leben und in seine Zeit hinein? Das hat mich interessiert, diese Texte aus dieser Perspektive mal zu lesen. Abraham war ein Nomade. Er zog durch die Lande, er war also nicht sesshaft. Es heißt mal im Hebräerbrief, ein umherziehender Aramäer war er. Also er hatte keine feste Bleibe. Sein Viehbestand wurde auf dieser Wanderung immer größer. Und das ist schon ein Unterschied, ob du 3 Schafe hast oder 3.000. Und das gilt jetzt nicht nur für die Schafe, es wird ausdrücklich gesagt, das gilt für die Rinder, für die Esel, für die Kamele. Und dementsprechend wurden auch immer mehr Sklaven involviert. Sie bekamen Arbeit. Abraham war also eine Wirtschaftsgröße, ein Großunternehmen, keine Kleinfamilie mehr, sondern ein machtvolles Imperium, was er da aufgerichtet hat. Aber ein Imperium, das nicht sesshaft ist. Natürlich braucht man dann Pausen. Pausen dort, wo es ausreichend Wasser gibt für all diese Leute und für all das Viehzeug. Ausreichend Weideplätze, sodass die wirklich da lagern können. Die Tiere müssen ja versorgt, aber auch gleichzeitig wieder verkauft werden. Also braucht er wieder Straßen, wo auch Handelsrouten vorbeigehen. Abraham ist so reich und so groß und so machtvoll geworden, dass die umherliegenden Stadtkönige, die permanent Krieg führen, nicht einmal ihn angreifen. Weil sie offensichtlich wussten, dann haben sie verloren. Weil gegen ihn und seine Größe kommen wir nicht an. Er war zu mächtig. Das bedeutet aber auch in der Umsetzung, jede Weiterreise war gut zu überlegen und passte sich immer dem Tempo der Tiere an. Vielleicht brauchte er, so wie es im 1. Mose Kapitel 12 heißt, von dem Ort Sichem, wo er einen Altar baute, bis hin nach Bethel, wo er Gott zum zweiten Mal einen Altar baute. Vielleicht brauchte er schon ein ganzes Jahr dafür, für diese 30 Kilometer. Dann kam noch die Trennung von Lot, weil auch er Anteil am Segen Abrahams hatte. Auch er war sehr reich. Lot wählte den kurzen Weg nach Sodom und Gomorra. Abraham bekam den längeren Weg, das Land Kanaan, und bekommt von Gott den Auftrag, durchwandere das ganze Land Kanaan. Ja, da sind auch viele Jahre vergangen, bis er das durchwandert hatte. Und immer wieder baute er Altäre auf, aber er hielt sich an die Anweisung Gottes. Er durchreiste es und hielt am Vertrauen an Gott feste. Dann gab es das Intermezzo Ägypten. Das war ja nicht 3 Tage. Vielleicht waren es wieder 2, 3 Jahre, die er dort gelebt hat. Wir wissen es nicht. Aber eins habe ich für mich festgestellt. Es ist gar nicht so untypisch, dass diese Jahre aus Abrahams Perspektive wie im Flug vergangen sind und überhaupt keine Last waren. Für uns ist es eine Last, wenn wir 13 Jahre warten müssen, 15 Jahre, 24 Jahre warten müssen. Kommen wir also wieder zurück in das Kapitel 27. Eine Sache ist es, an auch der Abraham zu knacken hatte. Das war seine Art von Resignation, wo er aufgegeben hat. Das war sein eigener nagender Schmerz in seinem Herzen. Es ist diese Kinderlosigkeit. Und er bringt das zur Sprache. Er sagt, ja, was soll das denn? Du kannst mich ja noch reicher machen, aber niemand ist da, der es erbt. Ismael, mein oberster Knecht, der wird alles bekommen, aber mein Name, meine Familie, die wird nicht weiter existieren. da hatte er kein Vertrauen mehr. Aber er redete mit Gott darüber und sagte, deswegen brauchst du mich nicht länger segnen. Das hat keinen Sinn mehr. Und da kommt Gott hinein und erneuert diese Aussage. Manchmal da, ey, schau zum Himmel, zähl die Sterne, schau auf den Sand, zähl die Körner. Oder jetzt eben, ey, ich bin El Shaddai. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und dieser Name ist so groß, dass er die ganze Wartebank überdeckt. Dass diese Wartebank überhaupt nicht mehr von Bedeutung ist. Wir denken gar nicht mehr an die Bahn, die uns sitzen lässt. Wir denken gar nicht mehr daran, dass Gott vielleicht meine Gebete nicht erhört. Wir hören nur noch dieses El Shaddai. Der Name selbst ist Ermutigung. Und das merkt man an Abrahams Situation. Er fällt nieder und betet diesen El Shaddai an, diesen allmächtigen Gott. Ja, er will nach dem Herzen Gottes leben und vor diesem Gott wandeln und gerecht leben, was immer jetzt gerecht heißt. Aber eins war für Abraham klar, ich werde das tun, was Gott gefällt und ich werde das tun, was Gott mir sagt. Und ich setze mich ein für ein gutes Leben für alle, die mir anvertraut sind. Und so werde ich zu einem Segen für andere Völker. Und dann darf er es hören, ein vierfaches Ich will von diesem El Shaddai, diesem allmächtigen Gott. Ich will aus dir eine große Nation machen und es werden Könige aus dir hervorkommen. Das bedeutet, ich mache dich bedeutend, noch viel mehr, als du jetzt denkst. Und ich will einen persönlichen Bund mit dir schließen. Und dieser Bund wird niemals aufgehoben werden. Auch für deine ganzen Nachkommen gilt dieser Bund. Er braucht keine Erneuerung mehr. Ich schaffe eine Beziehung zu dir und mir. Und er hat ewig Gültigkeiten. Und ich will dir das ganze Land Kanaan geben. Also ich gebe es dir als Besitz. Und damit bekommst du Heimat, die du so sehr vermisst. Und als Letztes sage ich dir noch etwas, damit du das behältst. Ich gebe dir und der Sarai einen Nachkommen. Ich bin El Shaddai. Hier habe ich diese vier Zusagen mal ein bisschen anders formuliert. Ich liebe ja immer so gleiche Worte, damit man sich das besser behalten kann. Ich will aus dir Geschichte machen, Nationen und Könige. Und jetzt hör das einfach mal ganz persönlich für dich. Denn wir haben Anteil an Abrahams Segen. Das erklärt Paulus in aller Ausführlichkeit, im Römerbrief, aber noch stärker im Galaterbrief. Hey, alle Menschen, alle Völker sollen durch Abraham gesegnet werden. Und weil wir durch Jesus Christus in diesen neuen Bund mit hineingepflanzt sind, wie so ein Fremdkörper, sind wir kein Fremdkörper mehr, sondern wir haben Anteil an dem ganzen Segen von Abraham, ohne Abstriche. Und deswegen dürfen wir das ganz persönlich hören. Gott will mit dir und deinem Leben Geschichte machen und er wird es tun. Geschichte, vielleicht kommen aus dir auch Könige heraus. Vielleicht kommt aus dir ein neuer Bürgermeister, eine Bürgermeisterin heraus. Vielleicht ist es aber auch, dass durch dein Leben andere Menschen zu Christus finden. Vielleicht macht Gott mit dir Geschichte, dass du es schaffst, eine Familie her zur Gemeinde zu bringen. Halleluja. Gott macht Geschichte mit dir und mit mir. Das Zweite, ich will Gemeinschaft mit dir. Gott schließt einen Bund. Wir sollen jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, das Abendmahl miteinander feiern, damit wir das eine wissen, hey, Gott hat einen Bund mit uns geschlossen, wir feiern ihn, weil diese sichtbaren Zeichen von Brot und Wein geben uns die Zusicherung, jawohl, in diesem Bund leben wir. Wir sind Kinder Gottes und wir gehören zur Familie Gottes. Und die Familie Gottes gibt Jesus Christus, gibt Gott der Vater niemals auf. Und deswegen warten wir noch auf das Kommen von Jesus Christus, aber wir haben Pfingsten erlebt, er ist durch seinen Geist schon längst in uns. Er ist da. Warum? Weil er einen Bund mit uns geschlossen hat. Ganz aus Gnade, völlig unverdient, sagt er, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ihr sollt mit mir Gemeinschaft haben und ich will mit euch Gemeinschaft haben. Ich habe Gemeinschaft gerne mit dir. Ich mag es, mit dir zusammen zu sein. Wow. Ich will dir Grundstück geben, Heimat, das ganze Land Kanaan. Oh, das ist Weite. So viel Weite möchte ich gar nicht haben. Mir reicht auch ein kleines Grundstück. Ich gehe immer an den Schrebergärten vorbei und spreche immer ein Dankesgebet. Danke, dass ich nicht so einen Schrebergarten habe. Das ist so viel Arbeit. Aber hier steht hinter dem Grundstück steht Heimat. Ein Nomade bekommt Land und mit Land darf man und kann man sesshaft werden. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Jesus sagt in Johannes 14, hey, ich gehe jetzt von euch, aber nur aus einem Grund, ich mache euch eine wunderbare Wohnung und diese Wohnung ist mietfrei und ihr müsst sie nicht bezahlen. Ich schenke sie euch und wenn ich wiederkomme, ist es die Top-Wohnung. Und wisst ihr, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes hat er schon Wohnung in uns genommen. Wir sind diese Top-Wohnung. Wir sind sein Eigentum. Nicht wir verfügen über Gott, sondern er darf über uns verfügen. Wow, und dann finden wir geistliche Heimat in uns. Ruhe. Wir ruhen von unseren Werken aus, von unserem Rödeln aus, weil wir mit Christus verbunden sind. Er mit mir und ich mit ihm. Und dann habe ich Heimat. Und dann beten wir dafür, dass unsere Gemeinde auch so ein Grundstück wird, wo Menschen eine geistliche Heimat finden. Und das dürfen wir so wörtlich nehmen. Du hast Abraham gesegnet. Hey Gott, du wirst auch uns segnen und uns dahin formen, prägen oder diesen Ort, dieses Zentrum, diesen Garten dazu machen, dass eine geistliche Heimat für Menschen werden, die dich jetzt noch gar nicht kennen. Und dann noch, ich will Sarai eine Geburt schenken und dich deswegen auch von dem Stigma befreien, von diesem Fluch, der auf dir lastet. So heißt es einmal in den Briefen von Paulus, alle Flüche, die über dein Leben ausgesprochen sind, alle Flüche, die über Generationen auf dir lasten, sind ans Kreuz genagelt. Sie haben keine Kraft und keine Macht mehr über dich. Sie sind überwunden durch die Auferstehungskraft Jesu Christi. Sie sind vollbracht, zu Ende gebracht worden durch das Kreuz, an dem Jesus hing und gerufen hat, es ist vollbracht. Und so hat er dir und mir eine neue Geburt geschenkt. Wiedergeboren durch den Geist Gottes. Und dann darfst du dich darüber freuen, wenn du persönlich Menschen zu Jesus Christus führst und sie durch den Heiligen Geist überführt sind und sagen, ich will auch mit diesem Jesus leben, dann zeugen wir weitere Kinder. Er schenkt uns das, dir und mir. Jetzt sage nicht, ich bin aber kein Evangelist. Du hast den Geist Gottes in dir? Rechne damit, dass er dich dermaßen überrascht und dich dafür nutzt, dass ein Mensch zu ihm findet. Und sehr oft erleben wir das selber nicht. Sehr oft erfahren wir das nicht. Aber im Himmel sehen wir sie. Davon bin ich überzeugt. Und dann kommen sie auf uns zu und sagen, hey Jörg, du hast mich damals zu Jesus gebracht. Und ich sage, wie bitte, wann, wo, wie bitte? Nichts mitgekriegt. Sagen ja, da, bei dem Gespräch und durch diese Predigt und durch das. Und so wird es euch allen gehen. Versteht ihr diese Ermutigung? Dieses vierfache Ich will? Er will Geschichte aus dir machen, er schenkt dir Gemeinschaft mit dir, er gibt dir ein Grundstück, also eine geistliche Heimat und er hat dir ein neues Leben geschenkt und weil er dir dieses neue Leben geschenkt hat, wird er es durch dich multiplizieren. Das ist El Shaddai, weil dieser Gott der Allmächtige in uns ist. Es ist nicht, das bin nicht ich, das bist nicht du. Es ist der El Shaddai in dir. Allmächtig heißt, es ist der Gott, der kann. Er ist in dir und schenkt dir Anteil an diesem Segen. Und dann bin ich wieder in meinem Kopfkino. Ich kann es nicht sein lassen. Aber Rita hat gesagt, bitte sing es nicht. Also werde ich es nur vorlesen. Und als Abraham das hörte, sang er ein neues Lied. Mit 99 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 99 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 99 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 99 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Amen. Und jetzt dürfen wir uns freuen auf den Lobpreis. Ich finde, wir haben viel Grund, Gott zur Ehre zu singen und ihn anzubeten. Danke, dass ihr das so gut vorbereitet habt.